In Lukas Kapitel 15 finden wir mehrere Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, um die Freude Gottes, um die Freude des Himmels deutlich zu machen, über die Tatsache, wenn ein Sünder zur Einsicht kommt und zu Gott umkehrt. Und eines dieser Gleichnisse ist das bekannte Gleichnis vom verlorenen Sohn, das Jesus aus eben genau diesem Grund erzählt hat. Er wollte deutlich machen und sagen, schaut euch den Vater an, wie er seinem Sohn, der ihn verraten hat, der ihn so missachtet und entehrt hat, wie dieser Sohn, wie dieser Sünder zurück zum Vater kommt und wie der Vater jetzt auf diesen Sohn reagiert. Jesus wollte damit deutlich machen, wie Gottes Herzschlag in seiner Gnade gegenüber Sünder ist und wie groß seine Freude darüber ist, seine Kinder in Empfang zu nehmen, auch wenn sie schuldig sind. Und dieser Charakterzug Gottes wird in diesem Gleichnis darin deutlich, dass der Vater den Sohn schon von Weitem sieht, innerlich bewegt ist, innerlich aufgewühlt ist und ihm entgegenläuft, dem Sohn um den Hals fällt und ihn sehr küsst. Die Reaktion des Vaters und sein Herz wird darin deutlich, dass er, nachdem er so seinem Sohn begegnet, gar nicht darauf eingeht, dass der Sohn sagt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, sondern der Vater bestätigt und sagt, du bist mein Sohn, das ist mein Sohn, der wieder gefunden ist. Und er lässt ihm das beste Gewand bringen, gibt ihm einen Ring, neue Schuhe, lässt das gemästete Kalb schlachten und möchte ein Fest feiern. Und Jesus erzählt dir dieses Gleichnis, um deutlich zu machen, schaut euch, wie dieser Vater ist, erinnert euch daran, wie Gott ist, wenn er in seiner Gnade Sündern begegnet. In unserer letzten Predigt über die Geschichte Josefs haben wir uns angeschaut, wie Josef seinen Brüdern begegnet. Und diese Begegnung, dieses Ereignis hat einige Parallelen zu dem Gleichnis, das Jesus vom verlorenen Sohn erzählt hat. Josef ist derjenige, der sich seinen Brüdern zu erkennen gibt, derjenige, der aufgewühlt ist in der Begegnung und immer wieder seine Tränen nicht zurückhalten kann. Er ist derjenige, der seinen Brüdern unter Tränen um den Hals fällt und sie sehr küsst. Wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn, seinem wiedergefundenen Sohn. Josef ist derjenige, der auf Gottes Größe und seinen souveränen Plan hinweist, dass er ein Gott ist, der sein auserwähltes Volk retten und am Leben erhalten möchte, so wie es versprochen hat, weil der verheißene Nachkomme, der Messias, nicht ausgelöscht werden sollte, sondern die ganze Menschheit in dem Nachkommen Abrahams Segen und Rettung finden sollte. Wir haben uns diese Aspekte in der letzten Predigt, als es um die Versöhnung Josefs und seinen Brüdern ging, angeschaut. Wir sind aber mit diesem Abschnitt der Geschichte noch nicht ganz fertig. Warum? Weil da noch mehr steht. Aber zum einen, das Evangelium von Jesus beinhaltet nicht nur die Tatsache, dass er bereit ist, sich zu vergeben und zu versöhnen, sondern im Evangelium beschenkt uns Gott und verheißt uns, jetzt und in Ewigkeit zu versorgen. Es ist genauso eine Seite des Evangeliums, dass Gott uns unsere Schuld wegnimmt, dass Gott unsere Schuld sühnt, aber dass er uns genauso die Gerechtigkeit Christi schenkt und uns damit genauso behandelt wie seinen eigenen Sohn. Er macht uns zu Miterben, er behandelt uns als seine Kinder, nicht als Fremde oder als Sklaven. Es ist genauso eine Seite des Evangeliums, dass Gott etwas nimmt, also Schuld nimmt, aber genauso, dass er uns eben beschenkt. Und genau diese Facette des Evangeliums finden wir auch in der Begegnung Josefs mit seinen Brüdern und in der Art und Weise, wie er jetzt mit ihnen umgeht und was er ihnen verspricht und verheißt. Es beginnt damit, dass Josef nicht einfach nur darauf verzichtet zu sagen, ich räche mich nicht. Josef gebraucht nicht nur seinen höheren Rang, seine Macht und seine Stellung dafür, um jetzt den Brüdern die verdiente Strafe zu geben. Er erlässt es, er begegnet ihrer Schuld, ihrem Verrat und ihrer Sünde mit einem Kuss, mit Tränen und mit einer liebevollen Umarmung. Josef erlässt ihnen nicht nur ihre Schuld, sondern er hat jetzt einen Wunsch und eine Bitte an sie. Josef sagt zu diesen Brüdern, die ihn verraten haben, dass er mit ihnen Gemeinschaft haben will. Josef sagt nicht, okay, es ist alles gut zwischen uns, jetzt geht in euer Land, ich muss euch jetzt nicht jeden Tag sehen, ne? Also es ist zwar alles in Ordnung, ich habe euch vergeben, aber mehr geht da nicht, also ich verzichte einfach nur auf Rache. Josef sagt in Vers 9 zu seinen Brüdern, dass sie eilen sollen zu ihrem Vater, dass sie ihm erzählen sollen, dass Gott ihn zum Herrn von ganz Ägypten gemacht hat und dass sie ihrem Vater sagen sollen, dass er zu ihm herabkommen soll und nicht zögern soll. Und dann unterstreicht er dieses Versprechen und diese Einladung in Vers 10, dass er sagt, du sollst im Land Goshen wohnen und nahe bei mir sein. Du und deine Söhne und die Söhne deiner Söhne und dein Kleinvieh und deine Rinder und alles, was du hast. Und damit waren die Brüder Josefs mit eingeschlossen. Angesprochen wird ihr Vater als Oberhaupt der Familie. Josef sagt, ich will, dass ihr nahe bei mir seid. Ich will euch nicht einfach nur Essen geben, damit ihr nicht stirbt. Ich will euch nicht einfach nur das geben, was ihr halt nötig habt. Ich will, dass ihr nahe bei mir seid. Dass zwischen euch und mir keine Trennung, keine Kluft mehr vorhanden ist. Und so schickt Josef seine Brüder los, um ihrem Vater davon zu erzählen. Und er gibt ihnen ein Versprechen mit auf dem Weg, das sie ihrem Vater ausrichten sollen. Und das finden wir in Vers 11. Er sagt, und ich will dich dort versorgen. Josef sagt, kommt zu mir, ich will, dass ihr nahe bei mir seid. Und während ihr nahe bei mir seid, werde ich mich um alles kümmern, was ihr braucht. Ich möchte euch versorgen. Ich möchte euch beschenken. Ich will mich um euch kümmern. Dieses Anliegen, das Josef seine Brüder mit diesem Auftrag, mit dieser Einladung und diesem Versprechen, seine ganze Familie aus Liebe zu versorgen, obwohl seine Brüder das nicht verdient haben, hat noch einen weiteren Aspekt. Und zwar sollen sie ihrem Vater etwas berichten, dass sie nämlich über eine Tatsache staunen sollen. Und zwar in Vers 13 heißt es, und berichtet meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt. Josef schickt seine Brüder dort zu ihrem Vater und er sagt, erzählt nicht nur davon, später kommt es zur Geltung, erzählt nicht nur davon, dass ich lebe. Das ist nicht alles. Zu sagen, dass ich nicht gestorben bin, ist ein Teil von allem, was passiert ist. Zu sagen, dass ich euch nahe bei mir haben will und dass ich euch versorgen will, das gehört dazu. Er sagt, berichtet alle meine Herrlichkeit. Das heißt, erzählt alles, was ihr hier gesehen habt. Erzählt davon, dass ich König bin. Erzählt davon, dass ich allein die Macht und die Fähigkeit habe, zu retten und am Leben zu halten. Erzählt davon, dass ich euch in so einer liebevollen und gnädigen Weise begegnet bin. Erzählt meinem Vater alles, was passiert ist. Nicht einfach nur, Josef lebt. Josef will seine Brüder und seinen Vater dazu einladen und er gibt ihnen deswegen den Auftrag, über seine Herrlichkeit zu staunen, die Gott ihm verliehen hat, Gott als der Herr der Geschichte. Josef schickt seine Brüder eben mit diesem Auftrag und dieser Einladung nach Hause, aber eben mit diesem kommt zurück und ich will euch versorgen. Was macht Jesus? Diese Predigt heute in ihren Facetten, die wir von Josef anschauen will, ist immer die Frage, machen wir das nach jedem Aspekt oder machen wir ganz am Ende die biblisch-theologische Verknüpfung zu dem, was Gott in der Schrift gezeigt hat. Heute werden wir es immer direkt im Anschluss machen. Wie ist Jesus zu uns? Jesus sagt nicht einfach nur, ich vergebe dir und geh jetzt bitte weg. Jesus sagt nicht einfach nur, okay, du kommst halt nicht in die Hölle. Dich erwartet keine Verdammnis, was Schönes, was Herrliches, was viel mehr ist, als wir verdient haben. Jesus sagt, ich will, dass du bei mir bist. Ich will alles, was ich habe, all meine Herrlichkeit, die mein Vater mir gegeben hat, mit dir teilen. Ich will, dass keine Trennung zwischen mir und dir vorhanden ist. Ich will, dass du da bist, wo ich bin. Und wo ich bin, ist es wunderschön. Wo ich bin, ist es herrlich. Wo ich bin, herrscht vollkommene Liebe und Harmonie. Wo ich bin, ist Leben statt Tod. Und ich will, dass du genau da bist. Ihr dürft noch einmal die Verse aufschlagen, die wir vorhin in der Einleitung gelesen haben, in Johannes Kapitel 14. Und ich will da eben den Fokus auf Vers 3 legen. Jesus redet vom Himmel hier in einer Art und Weise, dass er sagt, es ist ein Ort, der Himmel ist das Haus des Vaters. Der Himmel ist der Ort, wo Gott wohnt, wo sein himmlischer Vater wohnt. Und der Himmel ist ein Ort, der Platz für viele hat. Jesus sagt, er geht dorthin, Wohnungen zu bereiten und einen Ort zu bereiten, in dem wir beim Vater wohnen können, bei Gott selbst wohnen können. Und er betont diese Tatsache in Vers 3, damit ist er sagt, wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Jesus sagt, was ist das Zentrum und das Anliegen vom Himmel? Und deswegen redet er von einem Haus. Was ist das Anliegen von Familie? Dass man beieinander ist. Dass man miteinander in Liebe verbunden ist und teilt, was man hat. Und er sagt, so ist Gott, er hat ein Haus und er will, dass seine Kinder bei ihm sind. Und dazu gehört nicht nur Jesus, sondern auch wir. Jesus sagt, ich werde wiederkommen und ich will, dass da, wo ich bin im Haus meines Vaters, ich genieße die Ewigkeit mit ihm, ich will, dass auch ihr dort seid. Damit geht es Jesus zum einen darum, dass wir innigste, ewige Gemeinschaft mit ihm haben, aber Jesus will, dass wir dort etwas ganz Bestimmtes sehen und schauen können. Nicht einfach nur glauben oder daran erinnert werden, sondern dann, wenn wir dort sind, schauen werden. Und das finden wir in Johannes 17, Vers 24. Johannes 17, Vers 24, ein paar Kapitel später, greift Jesus seine Worte wieder auf und er sagt, 24, Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin. Das ist eine Verknüpfung und Jesus bestätigt es damit, dass er sagt, ich will das. Ich muss mich nicht dazu zwingen, ich muss mich nicht dazu überwinden. Es ist nicht so, dass ich nicht irgendwie anders könnte oder jetzt es keine andere Möglichkeit gäbe. Er sagt, ich will, dass die du mir gegeben hast, auch bei mir sind. Lass uns kurz einmal innehalten. Er sagt, die du mir gegeben hast, auch bei mir sind. Diejenigen, die Gott Jesus gibt, sie werden in diesem Kontext als seine Schafe bezeichnet, aber diejenigen, die Gott Jesus gibt, sind Sünder. Die Menschen, zu denen Josef sagte, die Brüder, zu denen Josef sprach, ihr sollt nahe bei mir sein, sind diejenigen, die ihn verraten haben, diejenigen, die ihn weghaben wollten, diejenigen, die ihn eine Zeit lang gehasst haben, dass sie ihn nicht mal mehr grüßen wollten. Josef verzeiht und vergisst all diese Erinnerungen und er sagt, ihr sollt nahe bei mir sein. Wer sind die Menschen, zu denen Jesus es hier sagt? Es sind die Jünger, die ihn alle verlassen haben, als er es am bittersten nötig hatte. Es sind diejenigen, zu denen Petrus gehört hat, der dreimal gelogen hat, dass er Jesus kannte. Jesus weiß, an wen er das richtet. Aber Jesus sagt, ich will, dass diese Menschen trotzdem bei mir sind. Und was sollen sie bei mir machen? Am Ende von Vers 24 heißt es, damit sie meine Herrlichkeit schauen, den du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Jesus sagt, im Himmel werden wir eine ganz besondere Sache sehen. Und die entscheidende Sache, die wir schauen sollen, ist Jesus in seiner ganzen Schönheit. Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit. Äußerlich sichtbar und im Herzen verankert in der Art und Weise, wie er mit Sündern umgegangen ist und wie er mit ihnen in Ewigkeit umgehen wird, nachdem er sie zu sich geholt hat. Und das sollen wir sehen. Wir werden nicht mehr nur davon hören, wir werden nicht mehr nur davon lesen, wir werden nicht mehr nur daran glauben und darauf vertrauen. Jesus sagt, ihr sollt schauen, ihr sollt es sehen und mit allen Sinnen wahrnehmen, wie ich bin. In der Geschichte Josefs, nachdem er eben dieses Versprechen gibt, dass er sie versorgen will, während sie nahe bei ihm sind und dass sie von seiner Herrlichkeit erzählen sollen, die er in Ägypten hat und die sie eben sehen sollen, wenn sie zu ihm kommen, geht es weiter, dass er im Auftrag des Pharaos ihnen etwas verspricht. Josef sagt, oder der nächste Abschnitt, die Verse 16 bis 24, beschreiben uns, dass dieses quasi die Qualität von diesem Versprechen, sie zu versorgen. In den Versen 16 bis 24 beschreibt Josef im Auftrag des Pharaos, dass dieses Versorgen, das Versorgen in Vollkommenheit sein wird, nämlich das Versorgen mit dem Besten. Und das ist das Wort, das sich hier dreimal durch den nächsten Abschnitt zieht. Ich möchte ihn einmal komplett vorlesen. Ab Vers 16 heißt es: Und die Kunde wurde im Haus des Pharaos gehört, indem man sprach: Josefs Brüder sind gekommen. Und es war gut in den Augen des Pharaos und in den Augen seiner Knechte. Und der Pharao sprach zu Josef: Sag deinen Brüdern, tut dies, beladet eure Tiere und zieht hin, geht in das Land Kanaan und nehmt euren Vater und eure Familien und kommt zu mir, und ich will euch das Beste des Landes Ägypten geben, und ihr sollt das Fett des Landes essen. Du bist beauftragt zu sagen, tut dies. Nehmt euch aus dem Land Ägypten Wagen für eure kleinen Kinder und für eure Frauen und holt euren Vater und kommt. Euer Auge sehe nicht mit Bedauern auf euren Hausrat, denn das Beste des ganzen Landes Ägypten soll euer sein. Und die Söhne Israel taten so, und Josef gab ihnen Wagen nach dem Befehl des Pharaos, gab ihnen Wegzehrung. Er gab ihnen allen, einem jeden, Wechselkleider. Benjamin gab er 300 Silberstücke und 5 Wechselkleider. Und seinem Vater sandte er dies: 10 Esel beladen mit dem Besten Ägyptens, 10 Eselinnen beladen mit Getreide und Brot und Nahrung für seinen Vater auf den Weg. Und er entließ seine Brüder, und sie zogen hin, und er sprach zu ihnen: Erzürnt euch nicht auf dem Weg. Was finden wir hier? Zum einen haben wir hier eine Beschreibung davon, wie Josef im Auftrag jetzt vom Pharao seine Familie versorgen wird. Mit dem Besten. Nicht einfach mit dem, damit sie was haben, damit sie nicht sterben. So eine Hungersnot, die Menschen haben Getreide gebraucht, es war keine Ernte, Tiere konnten nicht versorgt werden mit dem, was dieses Jahr gewachsen ist. Und trotzdem bekommt seine Familie die Verheißung, dass er sagt: Ihr bekommt das Beste. Ihr bekommt nicht irgendetwas oder das Nötigste, sondern obwohl gerade eine Hungersnot ist, wir erinnern uns, die angekündigt wurde mit 7 mageren Kühen, so sagt er in Vers 18, ihr sollt das Fett des Landes essen. Und dieses Fett war zu dieser Zeit besonders wenig vorhanden. Ja? Josef beschenkt seine Familie mit dem Kostbarsten, was es in diesem Land und in seiner Gegenwart gibt. In Kapitel 47, Vers 6, wird diese Sache noch einmal wiederholt, dass sie mit dem Besten versorgt werden. Es heißt: Das Land Ägypten ist vor dir. Lass deinen Vater und deine Brüder im besten Teil des Landes wohnen. Sie mögen wohnen im Land Goshen. Und Vers 11. Und Josef siedelte seinen Vater und seine Brüder an und gab ihnen ein Besitztum im Land Ägypten, im besten Teil des Landes, im Land Ramses, also Goshen wurde auch Ramses genannt, so wie der Pharao geboten hatte. Und Josef versorgte seinen Vater und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters mit Brot nach der Zahl der Kinder. Also es ist Gott so wichtig, hier zu zeigen, dass in diesem Abbild, als Josef in Gnade und Freundlichkeit seinen Brüdern begegnet, er nicht nur Schuld erlässt, er nicht nur verspricht, sie zu versorgen, sondern dass er ihnen verheißt und sagt: Wenn ich euch versorge und ihr bei mir sein sollt, dann kriegt ihr das Beste. Und das Beste ist so, dass es keine Steigerung mehr gibt. Es gibt nichts anderes, wo man lieber wäre oder sein könnte, als in diesem Teil, an diesem Ort. Josef beschenkt seine Brüder mit dem Besten, und er macht es, und es zog sich auch die ganze Zeit durch dieses Kapitel, aus Gnade. Alles, was seine Brüder und seine Familie bekommen, konnten sie nicht bezahlen, auch wenn sie es wollten. Als sie das erste Mal nach Ägypten gereist sind und quasi Josef Geld geben, hat Josef sich darum gekümmert, dass das Geld nicht angenommen wird, dass sie noch Wegzehrung bekommen und dass sie nicht dafür zahlen mussten. Als Josefs Brüder das zweite Mal nach Ägypten kamen, befahl Josef wieder seinen Verwaltern, das Korn umsonst einzufüllen und auch ihnen wieder das Geld in die Taschen zu legen. Und spätestens, wenn es jetzt darum geht, dass die ganze Familie kommt und nicht nur Nahrung bekommt, sondern ein ganzes Land bekommt, es steht außer Frage, dass sie selbst im Tausch etwas Würdiges dafür geben könnten, zu sagen, okay, wir geben dir das und dafür dürfen wir hier im besten Teil des Landes wohnen. Josef macht es ganz aus Liebe, aus Gnade und aus Freundlichkeit. Er beschenkt seine Brüder mit dem Besten, das es in seiner Gegenwart geben wird. Mit dieser Formulierung, das Beste, habe ich mir gedacht, was ist das für eine schöne Bezeichnung für den Himmel. Das Neue Testament benutzt vor allem diesen Begriff und sagt, Herrlichkeit wartet auf uns. Herrlichkeit ist in unserem Wortschatz die höchste Steigerung von etwas Schönem, was wir überhaupt das größte Wort für die Schönheit und ja, Herrlichkeit, man greift schon zu dem Wort, wenn man es beschreiben will. Also wir können in der deutschen Sprache mit Worten nichts höher beschreiben als mit dem Wort Herrlichkeit. Hier an dieser Stelle haben wir eine Facette, sagt, was heißt, wir kommen in die Herrlichkeit, wir kommen zum Besten. Es gibt nicht noch mehr. Wenn Gott uns in seine Gegenwart und den Himmel einlädt, dann sagt er, ich beschenke euch mit dem Besten, das ich jemals geschaffen habe und schaffen werde. Gott sagt, ich schaffe einen neuen Himmel, eine neue Erde und ich werde bei meinem Volk wohnen, alle Tränen abwischen. Das wird ein Ort der Herrlichkeit sein und das wird das Beste sein, was ein Mensch überhaupt bekommen und erreichen kann, weil wir bei Gott, bei Christus selbst sind. In Römer 8, Vers 18 heißt es, dass die Leiden der Jetztzeit nicht ins Gewicht fallen mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. So macht das Neue Testament deutlich, wie groß und wie schön diese Herrlichkeit ist, die auf uns wartet. Gott sagt, alles Leid, aller Kummer dieser Erde in der schlimmsten Form, wie ein Mensch sie erleben kann, ist nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die wir mit Christus erben werden und die an uns offenbart werden soll. In 2. Korinther 4, Vers 17 heißt es, das schnell vorübergehende Leichte unserer Trübsal bewirkt uns ein über jedes Maß hinausgehendes, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Das Neue Testament erklärt uns, dass diese Herrlichkeit, diese Schönheit des Himmels an Größe und an Ausmaß nicht zu beschreiben, nicht zu fassen und nicht zu vergleichen ist. Was kommt, ist um Welten besser als alles, was es hier gibt und um Welten schwerwiegender und herrlicher als Leid hier in unserem Leben überhaupt wiegen kann. In diesem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, in den Versen 16 bis 24, finden wir aber nicht nur dieses Versprechen Josefs, sie mit dem Besten zu versorgen und zu beschenken, sondern Josef kümmert sich auch darum, dass seine Brüder und seine Familie auf jeden Fall bei ihm ankommen werden. Er schickt sie nicht einfach nur quasi nach Hause zum Vater und sagt, jetzt schaut, dass ihr alles nimmt, was ihr habt, sondern im Auftrag des Pharaos sagt er in Vers 17, nein, nicht in Vers 17, sondern in Vers 19, du bist beauftragt zu sagen, tut dies. Nehmt euch aus dem Land Ägypten Wagen für eure kleinen Kinder und für eure Frauen und holt euren Vater und kommt. Und dann in Vers 21 bis 23 geht es eben darum, dass Josef in diesem Auftrag ihnen die Wagen gibt, dass er ihnen Wegzehrung gibt, also quasi nicht nur Nahrung, die sie dort dann im Land essen sollen, sondern auch genauso Proviant für die Reise, dass er ihnen sogar Wechselkleider gibt, falls die Kleider auf der Reise schmutzig werden, kaputt gehen, alt werden, dass er sie quasi beschenkt und dass er am Ende von Vers 23 sagt er, dass diese 10 Eselinnen beladen sind mit Getreide und Brot und Nahrung für seinen Vater auf den Weg. Also Josef gibt nicht nur das Versprechen zu sagen, ich werde euch in Ewigkeit versorgen und ihr werdet bei mir sicher sein und das Beste genießen, sondern ich versorge euch auch schon, bis ihr bei mir angekommen seid. Ich gebe euch alles mit auf den Weg, was ihr braucht, um das Beste bei mir auch auf jeden Fall zu erreichen. Und Josef weiß, was seine Brüder dafür nötig haben. Auch, dass er am Ende von Vers 24 nochmal sagt, bitte streitet nicht. Also erzürnt euch nicht auf den Weg, nicht, dass der eine dann noch verschwindet und dann doch nicht wieder alle bei mir ankommen. Also Josef kümmert sich sowohl um das Herz, als auch genauso um die ganzen Bedürfnisse, die seine Familie braucht, um wieder bei ihm anzukommen. Und auch das ist ein Abbild und ein Schatten auf das Evangelium und das, was Jesus macht. Jesus gab uns das Versprechen und die Verheißung zu sagen, ich will, dass ihr bei mir seid und ich werde euch dort das Beste schenken. Aber Jesus hat genauso gesagt, bis ihr dort seid, werde ich euch alles geben, was ihr braucht, um auf jeden Fall bei mir anzukommen. Ich werde euch, bevor ich euch in Ewigkeit beschenken und versorgen werde, schon jetzt versorgen, dass ihr auf jeden Fall dort ankommen werdet. In 2. Petrus 1, Vers 3 heißt es, dass seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zu Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Also es geht darin, das als Ausrichtung, wir werden gleich noch zwei andere Stellen lesen, darum, dass Gott uns alles gebraucht hat, was wir auf dieser Erde brauchen, um in Gottesfurcht zu leben. Er hat uns alles dafür geschenkt, um im Himmel bei ihm anzukommen. In Hebräer Kapitel 13 beschreibt Gott in seinem Wort dieses Versorgen mit folgenden Verheißungen aus dem Alten Testament. In Hebräer Kapitel 13, Vers 5 und 6 steht: Der Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen und dich nicht verlassen, sodass wir kühn, dass wir mutig sagen können, der Herr ist mein Helfer und ich will mich nicht fürchten, was wird ein Mensch mir tun? Wir finden uns hier in einer Aufforderung, in einer Ermahnung, das Geld nicht zu lieben. Und damit, ich meine, Geld zu lieben kann sich in zwei Facetten äußern. Zum einen in dem beständigen Götzendienst, einfach nur mehr Reichtum anzuhäufen, durch Arbeit, durch Nebenjobs, durch sonst irgendetwas. Also mit einer, er redet hier nicht mal, also das Wort ist eine Steigerung von Geldgier, sondern ich bin nicht nur gierig nach etwas, sondern ich liebe etwas. Nichts macht mich so glücklich und zufrieden und ruhig und sicher, wie dass ich weiß, ich bin so reich und mir geht's so gut. Und ich kann mir das leisten, was ich möchte. Er sagt, wir sollen so nicht leben. Es soll ohne Geldliebe sein. Also es kann sich so äußern. Aber Geldliebe kann sich auch in einer weiteren Facette äußern, nämlich in Unzufriedenheit und Angst. Das ist genauso eine Äußerung, die in der Wurzel Geldliebe hat. Er sagt in Vers 5, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Das Gegenteil von Geldliebe ist, falls ihr jetzt vielleicht dachtet, oh, also lieben tue ich Geld nicht, ich finde es zwar schön und toll und ich kaufe mir gerne Sachen, aber also Geldliebe wäre ein bisschen zu viel gesagt für meinen Charakter. Er sagt, was ist das Gegenteil von Geldliebe? Sei zufrieden mit dem, was da ist. Und ich glaube, da trifft es unseren Knackpunkt dann vielleicht schon eher. Es gibt immer, wahrscheinlich mindestens 10 Dinge, wo wir sagen, wäre das nicht schön, das zu haben. Och. Und jemand anders hat es vielleicht sogar. Ich denke mir, ja, also ich habe schon das Gefühl, mir fehlt etwas, wenn ich diese Sache nicht habe. Das ist Geldliebe. Unzufriedenheit über das, was vorhanden ist. Der Hebräerbrief entfaltet, dass Jesus unser stellvertretendes Sühnopfer ist für alle Sünden. Jesus ist auch für Undankbarkeit gestorben. Jesus ist auch für Geldliebe gestorben. Und der Schreiber bringt uns hier jetzt zwei Verheißungen Gottes, wie Gott in so einer freundlichen Weise auf uns als undankbare Sünder reagiert und was er uns in Christus verspricht. Er sagt, ich will dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Es ist eine Verheißung aus dem Alten Testament, die Gott eigentlich Josua gegeben hat, als er gerade aus der Wüste auf dem Weg ins verheißene Land war und gerade noch nichts, die Sache eben noch nicht so aussah, dass sie alles haben, was sie brauchen oder dass sie das verheißene Land schon eingenommen haben. Gott sagte damals Josua und sagt auch uns heute zu seinen Kindern, dass er uns, zum einen, das ist sehr klar, uns nicht verlassen wird. Das heißt, egal in welcher Situation wir uns gerade befinden, egal wie reich oder wie arm wir in irgendeinem Bereich unseres Lebens sind, wir sind niemals ohne Gott. Gott ist direkt bei uns. Und Gott sagt, er wird uns nicht versäumen. Versäumen heißt, etwas aus dem Blick verlieren oder etwas vergessen. So, oh, ich habe ihm versprochen, dass ich ihn abhole und ich glaube, der wartet da immer noch. Ja? Das ist Versäumen. Ich verpasse etwas. Ich habe etwas nicht im Blick. Er sagt, Gott ist nicht so. Wenn wir undankbar sind über diese Tatsache, wie es gerade unserem Leben ausgeht, wisst ihr, was wir dann machen? Wir klagen Gott an. Wir sagen, Gott, du versäumst mich. Siehst du mich? Hast du mich im Blick? Bist du da wirklich da? Bedeutet deine Gegenwart das, wie es gerade bei mir im Leben aussieht? Am Ende von Vers 6 heißt es, der Herr ist mein Helfer. Wenn wir undankbar sind, sagen wir Gott, wo ist deine Hilfe? Du bist kein Helfer, du bist ein Lügner. Und du hast gesagt, du hilfst mir. Warum bin ich in dieser Situation? Wenn wir undankbar sind, klagen wir Gott an, zu sagen, die Art und Weise, wie du jetzt gerade bei mir bist und wie du gerade für mich sorgst, auch wenn es vielleicht gerade ein dunkles Tal ist, ist schlecht. Nicht gut. Du gibst mir gerade nicht alles, was ich zum Leben brauche. Das Nötige habe ich gerade nicht, weil ich brauche, keine Ahnung, XY so sehr. Auch wenn ja, das überführend und ernst klingt, es geht nicht darum, dass die Bibel es nicht davon kennt, einen berechtigten Schmerz über Verlust oder Enttäuschung zu empfinden. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, wie unser Herz zu Gott steht, während wir diesen Verlust erleben oder enttäuscht sind von einer Sache, die wir nicht haben. Und dass unsere Herzen trotzdem sagen können, Gott, ich fürchte mich nicht vor dem, was die Zukunft bringt, weil du mein Helfer bist und weil du es versprochen hast. Und was will ein Mensch tun, um diesen Plan zu durchkreuzen? Diese Formulierung, was wird ein Mensch mir tun, allein im Zusammenhang mit der Geschichte Josefs, ein Mensch kann uns sehr viel antun. Menschen haben Jakob Jahre des Kummers gebracht, seine eigenen Söhne. Menschen können hassen, verletzen, töten, belügen, enttäuschen. Aber was können Menschen nicht tun? Uns von Jesus trennen, von seiner Liebe. Menschen können uns nicht davon trennen, dass Gott uns im Blick hat und dass er uns mit allem, was wir brauchen, versorgen wird, so dass wir bei dem Besten, das noch kommen wird, seine zukünftige Herrlichkeit, dass wir dort auf jeden Fall ankommen werden. Und so äußert sich Gottes Hilfe, so äußert sich die Tatsache, dass Gott uns niemals verlässt. In Philipper Kapitel 4 ich will zuerst einmal Vers 19 und 20 lesen, dann gehen wir auch noch mal ein paar Verse vorher hin. Philipper Kapitel 4, Vers 19 und 20 sagt, mein Gott aber wird euch alles Nötige geben nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Das ist eine Verheißung. Er wird uns alles Nötige, man kann auch sagen, alles, was wir brauchen, was wir wirklich bedürfen, geben nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Wir sind sehr oft, also es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn wir das Gefühl haben, uns fehlt etwas, gibt es die Möglichkeit, entweder gibt Gott gerade uns nicht das, was wir eigentlich nötig haben, oder aber wir sind der Meinung, dass wir eine Sache mehr brauchen, als wir sie wirklich tun. Es ist eigentlich nicht nötig, weil Gott sein Versprechen jemand, dass uns alles geben wird und er und sagt sogar, dass er dabei nicht sparsam ist. Vielleicht, es gibt ja so die Einstellung oder dieses Bild von Gott, quasi so Gott ist so knausrig, immer so, gerade so. Die Art und Weise, wie Gott uns versorgt, heißt hier nach dem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. So versorgt uns Gott. Ich verstehe, dass wir in diesem Zusammenhang sehr schnell dabei sind, diese Verse materialistisch zu lesen. Also ich brauche ein Haus, ich brauche ein schönes Auto mit genügend PS, ich brauche diese Familie, ich brauche diese Freunde, ich brauche diesen Beruf. Also wir sind schnell dabei, das Nötige so zu konstruieren, wie es halt uns gefällt. Und wir vergessen, dass wir auch andere Dinge brauchen. Wir brauchen Frieden. Wir brauchen Vergebung. Wir brauchen Heiligung. Wir brauchen, dass Gott uns nicht unserer Sünde und unseren dunklen Flecken einfach überlässt. Wir brauchen Versöhnung. Wir brauchen Zuversicht. Wir brauchen Mut. Wir brauchen Kraft. Gott sagt, er gibt uns alles Nötige. Und alles Nötige, wir hatten es vorhin, ich habe es aus Petrus zitiert, um in Gottesfurcht zu leben. Deswegen sagt er hier in Vers 20, unserem Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott gibt uns so viel, dass wir dem zustimmen können. Dass wir sagen können, ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich muss nicht hier das herrlichste und beste Leben haben, das ich mir so sehr wünsche. Paulus schreibt diese Verse, nachdem er vorher in den Versen 10 bis 13 davon geschrieben hat, dass er es sowohl kennt, erniedrigt zu sein, als auch Überfluss zu haben. Er kennt es, hungrig zu sein und Mangel zu leiden, aber er kennt es auch, mehr als genug zu haben. Und er sagt in Vers 11, nicht, dass ich dieses Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu begnügen. Wir haben in Hebräer gelesen, dass er sagt, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Im Zusammenhang mit diesem Vers heißt es, das ist etwas, was wir lernen dürfen. Es ist nicht etwas, was von Anfang und von Grund auf, also wir als Menschen sind von Grund auf nicht dankbar. Also wenn wir sagen, wir sind von Geburt an Sünder, dann gehört dazu auch, wir sind von Geburt an unzufrieden und wir quengeln und wir murren und wir sind immer der Meinung, dass wir nicht alles haben, was wir sollten. Das ist eine Facette von der Sündhaftigkeit von uns Menschen. Wie herrlich, dass wir in Jesus es lernen dürfen, Gott zu vertrauen, sein Versorgen im Blick zu haben und in Christus zufrieden zu sein, denn alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Sowohl Mangel zu erleiden, als auch Überfluss zu haben. Gott hat uns versprochen, Gott hat uns versprochen, uns alles zu geben, was wir brauchen. Er hat uns versprochen, uns die Kraft zu geben, jede Situation im Blick auf Christus zu überstehen und auszuhalten und ihn darin zu verherrlichen. Er hat uns versprochen, uns das zu geben, was wir auf unserer Reise in seine Gegenwart in den Himmel brauchen. Und das eben so, wie Josef mit seinen Brüdern umgegangen ist, indem er ihnen auch alles gab, damit sie bei ihm ankommen durften. Aber genauso wie es für uns heute eine Frage des Glaubens ist und eine Frage, ob wir darauf vertrauen und darin in Christus Frieden finden, so hat sich diese Frage auch genauso Jakob gestellt. Die Brüder, in diesem Fall, waren bei Josef, haben die Herrlichkeit gesehen, haben alles Proviant mitzugekommen. Sie gehen jetzt zu Jakob und was er hat, sind diese Wagen, die Josef mitgegeben hat. Er muss glauben, dass sie von Josef sind, ja. Was Jakob jetzt hat, sind die Worte der Brüder Josefs, die Worte seiner Söhne. Und ich würde sagen, die Zeichen, zu denen sie aber gesagt haben, das ist von Josef. Er musste es glauben. Er musste es glauben. Und das war nicht seine erste Reaktion. Wenn wir unseren Vers weiterlesen, am Ende von Kapitel 45, heißt es in den Versen 25 bis 28, und sie zogen aus Ägypten hinauf und kamen in das Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob. Und sie berichteten ihm und sprachen, Josef lebt noch und er ist Herrscher über das ganze Land Ägypten. Da starrte sein Herz, denn er glaubte ihnen nicht. Wer will ihm das übel nehmen? Aber er glaubte nicht. Er glaubte ihnen nicht. Und sie redeten zu ihm alle Worte Josefs, die er zu ihnen geredet hatte. Und er sah die Wagen, die Josef gesandt hatte, um ihn zu holen. Und der Geist ihres Vaters Jakob lebte auf. Und Israel sprach, genug, Josef, mein Sohn, lebt noch. Ich will hinziehen und ihn sehen, ehe ich sterbe. Wir finden hier eine Zerrissenheit von Jakob. Seine erste Reaktion ist, auf keinen Fall. Ja, also es freut mich echt, dass ihr mit all diesen Sachen hier jetzt seid, aber auf keinen Fall sind die von Josef. Ja? Also auf keinen Fall lebt er noch, auf keinen Fall ist er, wie es hier beschrieben wird, der Herrscher über das ganze Land Ägypten, der die Macht hat, euch das zu senden. Er glaubt es ihnen zuerst nicht. Aber beim Nachdenken über das, was er gehört hat und über die Zeichen, die er gesehen hat, kommt er an den Punkt, dass er sagt, dass er laut bekennt, genug, Josef, mein Sohn, lebt noch. Er glaubt den Worten und er glaubt dieser Tatsache, dass alles, was seine Brüder mitgebracht haben, nicht einfach von irgendeinem gnädigen und barmherzigen Herrscher sind, sondern dass sie von Josef sind, von seinem Sohn. Und er entschließt, hinzuziehen und ihn zu sehen. Und schaut mal, was er in Kapitel 46 ab Vers 1 jetzt macht. Und Israel brach auf und alles, was er hatte, und er kam nach Beersheba und er opferte Schlachtopfer dem Gott seines Vaters Isaak. Was ist die Frucht seines Glaubens? Zum einen, er zieht hin und, du hast gesagt, Anbetung aus Glauben. Er opfert Gott hier, er preist Gott, bevor er Josef gesehen hat. Es ist nicht so, dass er jetzt hinreist, er sieht Josef und sagt, Gott, du hattest recht, ich opfere dir. Er gab Gott Opfer, das Hebräer endet auch am Ende, nach dem, was wir gelesen haben, lasst uns Gott Lob der Lippen geben, das ist ein Opfer, die seinen Namen bekennen, aus Glauben. Aus Glauben daran, dass das, was Gott gesagt hat, dass das hier bei Jakob, was seine Söhne ihm berichten, wahr ist. Und weil er geglaubt hat, hat er Gott gepriesen. Weil er geglaubt hat, hat er Gott geopfert und ihn angebetet. Und nachdem er an diesem Punkt gekommen ist, greift Gott jetzt noch ein weiteres Mal bewusst hörbar in das Leben Jakobs ein, indem er zu ihm spricht. In den Versen 2 bis 4 sagt Gott, Gott redete zu Israel in den Gesichten der Nacht und sprach, Jakob, Jakob, und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, ich bin Gott, der Gott deines Vaters, fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn zu einer großen Nation will ich dich dort machen. Ich will mit dir nach Ägypten hinabziehen und ich will dich auch gewiss heraufführen. Und Josef soll seine Hand auf deine Augen legen. Gott greift nicht vorher ein. Gott nimmt Jakob nicht direkt alle Ängste und alle Zweifel. Nachdem Jakob angefangen hat, Gott zu preisen und darauf zu vertrauen, erinnerte Gott ihn hier akustisch hörbar eigentlich an den Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Zumindest an zwei Facetten von diesem Bund. Er erinnert daran, dass er ihn zu einer großen Nation machen will. Dass Gott in Abraham und Isaak Jakob eine weltweite große Nation im Blick hatte und es nicht bei dieser, zu dieser Zeit waren es ungefähr 70 Personen, nicht bei dieser Anzahl der Familie bleiben sollte. Und er sagt, dass er bei ihm sein möchte und das ist genauso Teil des Bundes. Die permanente Zusage der Gegenwart Gottes im Leben. Jakob hat das nicht die ganze Zeit gehört. Also wenn wir manchmal das Bild haben und das Denken von, ach wie schön, damals hat Gott denen die ganze Zeit mit denen gesprochen. Also es sind 20 Jahre vergangen, seit Josef ungefähr weg ist. Ja, es ist so viel Zeit vergangen. Jakob hat nicht die ganze Zeit während dieser 20 Jahre die Worte Gottes gehört von, hey, es wird alles gut, ich sehe dich noch, ich habe doch noch ein Versprechen gemacht, Josef lebt noch. Das hat er nicht gehört. Er hatte die Worte Gottes aus der Vergangenheit und durfte aber glauben, dass sie genauso in der Gegenwart gelten. Und genau trotzdem gibt es Momente, wo Gott ganz bewusst die Gewissheit des Glaubens gefördert hat. Hier an dieser Stelle, indem er zu ihm gesprochen hat und ihm sagt, dass er bei ihm sein wird. Und dass er Josef begegnen wird. Am Ende von Vers 4 sagt er, und Josef soll seine Hand auf deine Augen legen. Das ist eine Formulierung dafür, dass Josef, also seinen Sohn, sehen wird und dass Josef, also auch quasi bis zum Ende, sie werden nicht wieder getrennt werden. Also er wird beim Begräbnis anteilmäßig dabei sein. Das bedeutet, diese Hand auf seine Augen legen. Dieses Versprechen Gottes, wir werden gleich nochmal einmal darauf zurückkommen, dass er Josef wieder begegnen sollte, das erfüllt sich. In Kapitel 46, Vers 29, Vers 28 bis 30 wird diese Begegnung zwischen Josef und Jakob beschrieben. Und auch hier wieder in so einer liebevollen, emotionalen Weise. Jakob sandte Juda vor sich hin zu Josef, um vor ihm her zu weisen nach Goshen. Und sie kamen in das Land Goshen. Da spannte Josef seinen Wagen an, zog hinauf seinem Vater Israel entgegen nach Goshen. Und als er ihn sah, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Hals. Und Israel sprach zu Josef: Nun kann ich sterben, nachdem ich dein Angesicht gesehen habe, dass du noch lebst. Und Gott hat dieses Versprechen, diese Zusage, die er Jakob gegeben hat, wahr werden lassen. Gott hatte Jakob aber mehr versprochen, als einfach nur Josef wieder zu begegnen. Vielleicht ist euch eine interessante Sache aufgefallen, in Kapitel 46. Gott hat Jakob nicht nur versprochen, dass er ihn begleiten wird nach Ägypten, sondern Gott hat genauso gesagt in Kapitel 46, Vers 4, ich will dich auch gewiss heraufführen. Also Gott hat Jakob nicht nur verheißen, dass er sagt, ich führe dich hin, sondern ich führe dich auch wieder herauf, heißt wieder raus. Gott hat Abraham, als er ihm an den Bund erinnert, davon geredet, dass er ihn zu einem großen Volk machen will, dass er bei ihm sein wird. Aber er hat ihn auch daran erinnert, dass auch wenn sie jetzt in Ägypten Rettung und das Beste zu dieser Zeit und das alles genießen werden, dass das noch nicht das eigentliche ewige Zuhause ist, das Gott Abraham, Isaac und Jakob versprochen hatte. Ägypten war nicht das verheißene Land. Gott hat Jakob daran erinnert zu sagen, auch wenn es jetzt dran ist, dass du dorthin gehst, das Abbild, das Schatten und Bild wechselt hier an dieser Stelle, auch wenn ich dich jetzt versorge mit allem, was du brauchst, ist das noch nicht das ewige Zuhause, das ich dir eigentlich versprochen und verheißen habe. Und wenn wir diese Kapitel lesen, die jetzt folgen, auch wenn beschrieben wird, dass sie in Ägypten das Beste bekommen haben, dass sie vereint sind mit Josef und dass sie diese Versöhnung und diese Gegenwart mit Josef genießen können, so finden wir immer wieder diese Aussage und das Bekenntnis von Jakob, so wie es Gott ihm hier angekündigt hat, dass er dort nicht für immer bleiben wollte, nicht für immer bleiben will. Es beginnt mit dem Versprechen, mit der Tatsache, dass Gott sagt, ich werde dich auch wieder hinausführen. Und es geht weiter damit, als Jakob dem Pharao begegnet, in Kapitel 47, in der Art und Weise, wie Jakob hier sein Leben beschreibt. Es heißt in Kapitel 47, Abvers 7, und Josef brachte seinen Vater Jakob und stellte ihn dem Pharao vor, und Jakob segnete den Pharao. Und der Pharao sprach zu Jakob, wie viele sind die Tage deiner Lebensjahre? Und Jakob sprach zum Pharao, die Tage der Jahre meiner Fremdlingschaft sind 130 Jahre. Wenig und böse waren die Tage meiner Lebensjahre, und sie haben die Tage der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft nicht erreicht. Und Jakob segnete den Pharao und ging vom Pharao hinaus. Was bekennt Jakob hier zweimal? Jakob sagt, ich bin Fremder hier auf dieser Erde. Genauso wie meine Väter Abraham und Isaac Fremde hier auf dieser Erde waren. Gott hat uns ein Land verheißen und versprochen. In dem Abbild gesprochen weiß er, Ägypten ist nicht ihr eigentliches ewiges Zuhause, sondern es geht darum, dass sie wieder in das verheißene Land zurückkehren und diesen Ort in Besitz nehmen, den Gott ihnen in irdischer Weise damals zugesagt hat. Aber in dieser Verheißung wussten Abraham, Isaac und Jakob und haben es bekannt, dass sowohl Ägypten als auch Kanaan, aus diesem Land kommt er, nicht dass der Ort sind, an dem sie eigentlich in Ewigkeit bleiben werden. Sondern er sagt, die Tage seiner Fremdlingschaft sind 130 Jahre. Was sagt er damit? Sein ganzes Leben ist er ein Fremder auf diesem Planeten. Auch wenn er in Kanaan war, dem Ort der Verheißung, auch wenn er jetzt in Ägypten mit dem Besten versorgt wird und auch wenn er weiß, er wird wieder nach Kanaan zurückkehren, Er ist ein Fremder hier. Es ist Jakob sehr wichtig, dass sowohl Josef als auch die Brüder diese Verheißung Gottes im Blick haben, dass sie zunächst dieses Abbild im Blick haben. Er verkündet zum einen Josef und bittet ihn, dass er ihm versprechen soll, dass er ihn nicht in Ägypten beerdigen soll, sondern dass er ihn in Kanaan beerdigen soll. Also quasi in diesem irdischen Ort der Verheißung. Und er verheißt seinen Söhnen, dass in Kapitel 48, Vers 21, und Israel sprach zu Josef: Siehe, ich sterbe, und Gott wird mit euch sein und euch in das Land eurer Väter zurückbringen. Jakob sagt hier dem Herrscher von Ägypten, der hier die Macht und die Autorität und alles hat, was nötig ist, dass das nicht der Ort ist, den Gott eigentlich für sie bestimmt hat, sondern dass Gott sein auserwähltes Volk zu diesem Zeitpunkt wieder nach Kanaan zurückführen möchte. Aber in all diesem Bekenntnis wussten Abraham, Isaak und Jakob, dass auch Kanaan nicht der Ort ist, wo sie für immer bleiben sollten. Und auch diesen Ort haben sie als Fremdlinge bekannt. Auch diesen Ort haben sie bekannt als, das ist ein irdischer Abglanz von etwas Himmlischem, was Gott uns schenken möchte. Ich will dafür noch einmal in den Hebräerbrief gehen mit euch, in Hebräer Kapitel 10 und 11. Diese Thematik, die dann in Vers 13 mit Geld, Liebe und Zufriedenheit konkret als Aufforderung benannt wird, hat sich schon vorher in den Kapiteln abgezeichnet. Und der Hebräerbrief redet ab Ende von Kapitel 10, dann über Kapitel 11, ganz, ganz viel davon, welche Perspektive die Glaubenshelden im Alten Testament auf ihr Leben und auf ihre Zeit hier auf dieser Erde hatten, auch zur Zeit Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und er spricht jetzt zunächst einmal die Gemeinde an und sagt in Vers 32, erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Kampf der Leiden erduldet habt, indem ihr einerseits sowohl durch Schmähungen als auch Drangsale zur Schau gestellt wurdet, andererseits aber Genossen derer wurdet, die so einhergingen. Denn ihr habt sowohl den Gefangenen Teilnahme bewiesen, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Er redet hier von der Vergangenheit. Er sagt, erinnert euch an etwas, das jetzt gerade bei euch nicht mehr in derselben Weise vorhanden ist. Er sagt, nachdem ihr zum Glauben gekommen seid, gab es eine Phase in eurem Leben, an denen ihr Schmähungen, Drangsale und Leid mit Freuden ertragen habt, also quasi das Leid, was man selbst empfangen habt. Und es gab eine Zeit, in denen es für euch gar kein Problem war, mit den Gütern, die ihr selbst habt, anderen Segen zu bereiten. So eine Phase gab es. Erinnert euch daran, es ist jetzt gerade nicht mehr so. Erinnert euch daran, dass es diese Phase gab. Warum? Was hattet ihr vor Augen? Ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Er gibt dir die Perspektive zu sagen, aus Glauben an Jesus haben wir von Gott die Zusage von ewiger Herrlichkeit bekommen. Und dieser Ort ist besser und dieser Besitz ist bleibend. Das heißt, er kann uns niemals genommen werden und er wird niemals vergehen. Und er sagt, diese Perspektive, dieses Wissen schärft und prägt dein Herz, wie du mit Verlust und Leid auf dieser Erde umgehst und wie du mit dem Reichtum umgehst, mit deinem Reichtum umgehst, während du andere Mangel leiden siehst. Es entscheidet sich darin, ob wir diese Perspektive haben, einen besseren und bleibenden Besitz zu haben. Und in Kapitel 11 redet er dann eben davon, dass er sagt, diese Perspektive war bei Abraham, Isaak und Jakob vorhanden. Es heißt in Kapitel 11, Vers 9 und 10, durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Er sagt, warum haben Abraham und Isaak und Jakob sich keine Burg, keine Stadt gebaut? Nicht einfach nur, weil es halt damals üblicher war, in Zelten zu wohnen oder das irgendwie geschickter war, wenn man Schafsherden hatte. Er sagt, mit ihrem ganzen Leben und der Art und Weise, wie sie ihr Haus gestaltet haben, in der Art und Weise, wie sie hier, und auch sie waren reich, sie hatten das Kapital dafür, sich mehr als einfach nur ein Haus zu bauen, in der Art und Weise, wie sie das gestaltet haben, sollte deutlich werden, dass sie die Erwartung auf eine kommende Stadt haben. Eine Stadt, einen Wohnort, den Gott selbst ihnen bereiten wird. Und Vers 13 und 16 sagt, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht empfangen, sondern sagen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Was war ein Grundmerkmal von dem Glauben an die Verheißung und das Versprechen Gottes, das Abraham, Isaak und Jakob hatten? Es war das Bekenntnis, hier Fremder zu sein. Das Bekenntnis, kein Bürgerrecht auf der Erde zu haben, auch wenn sie in dem Land, zu der damaligen Zeit im Land Kanaan lebten, zu wissen und die Sehnsucht zu haben, nach Vers 16 etwas Besseres und etwas Himmlisches zu erwarten und darauf hinzuleben. Wenn wir die Geschichte Josefs und diese Kapitel 45 bis 47 zusammenfassen, dann finden wir als Zusammenfassung der Predigt heute folgende Facetten. Josef war bereit, sich mit seinen Brüdern zu versöhnen, und genauso war er bereit, ihnen zu versprechen, sie in Ewigkeit mit dem Besten zu versorgen. Dass er ihnen alles geben will, was sie brauchen, um auch wirklich an diesem besten Ort anzukommen. Und das macht Christus mit uns. Jesus versöhnt sich mit uns, er vergibt uns unsere Schuld, er verspricht uns einen herrlichen, ewigen Ort und er verspricht uns zu versorgen mit allem, was wir brauchen, bis wir in dieser Herrlichkeit ankommen werden. Auf dem Weg dorthin, so wie es bei Jakob war, war die Frage, glauben wir das? Glauben wir, dass Gott dieses Versprechen in Jesus Christus wahrmachen wird und wir an diesem besten, herrlichen, vollkommenen Ort ankommen werden? Und das Zweite ist, prägt diese Perspektive, dieser Glaube auf diese Zukunft, die Art und Weise, wie wir mit dem umgehen, was wir hier auf dieser Erde haben. Jakob und die Familie Josefs wurden von Josef mit dem Besten versorgt. Und während sie in Ägypten mit dem Besten versorgt wurden, hatten sie die Verheißung Gottes vor Augen, dass das noch nicht das ewige eigentliche Zuhause ist. Und genau die gleiche Frage und die gleiche Perspektive stellt sich uns heute. Staunen wir darüber, welches Versprechen Gott uns in Jesus gegeben hat und was in Ewigkeit auf uns wartet, obwohl wir es nicht verdient haben? Glaubst du daran, dass Gott dir jetzt gerade alles Nötige gibt, um dort anzukommen? Die Frucht des Glaubens ist, Gott zu danken und ihn zu loben, bevor wir am Ziel angekommen sind. Bevor wir sehen und schauen werden, wie herrlich Christus ist und dass Gott alle seine Verheißungen wahrmachen wird. Und ich will uns einladen, so wie es der Hebräerbrief sagt in Kapitel 13, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Durch ihn, durch Christus, lass uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Dazu möchte ich euch jetzt einladen, Gott die Ehre zu geben für seine Versprechen, für sein Versorgen und für seine Zusagen in Jesus Christus. Ihr dürft jetzt aufstehen zu einer Gebetsgemeinschaft und anschließend werden wir gemeinsam mit dem Lobpreisteam zwei Lieder singen.